Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schön, bei euch zu sein, auch schön in bekannte Gesichter zu schauen. Bevor wir anfangen, habe ich eine Bitte. Ich habe diese Nacht mein Handy nicht aufgeladen und ich habe ein älteres Handy, das muss jede Nacht aufgeladen werden, zum Teil auch noch untertags. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich das eben während der Predigt hier nochmal auflade. Also vielen Dank für euer Verständnis. Ich habe heute einen Predigttext mitgebracht aus dem Alten Testament, und zwar aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7, und die lese ich uns jetzt und ihr, genau, könnt ihr hinter mir mitlesen. Da schreibt Jesaja: Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, was ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Dieser Text wird im Allgemeinen das Weinberglied des Jesaja genannt. Der Weinberg, wir haben das schon in diesem Gottesdienst verschiedentlich gehört, der Weinberg, der Weinstock, Reben, das ist ein Bild, was in der Bibel häufig verwendet wird. Jesaja verwendet das nicht nur hier, sondern wenn man das Jesaja-Buch liest, kommt es an vielen Stellen, kommt dieses Bild vom Weinberg vor, auch an anderen Stellen im Alten Testament. Jeremia zum Beispiel verwendet das, aber auch im Neuen Testament. Und wir haben das in der Lesung gehört, diesen berühmten Abschnitt aus Johannes 15, wo Jesus ja selber dieses Bild vom Weinstock und den Reben aufbringt und verwendet. Das Bild vom Weinberg, vom Weinstock, vom Weinberg, das ist ein Bild für das Volk Gottes. Das Bild von den Reben, das ist ein Bild für uns. Es geht also heute um uns. Der Text, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, beim ersten Hören, der ist sehr vielschichtig und er startet mit einem Loblied. Jesaja startet mit einem Loblied, aber nur 4 Verse später spricht Gott ein Gerichtswort über seinen Weinberg. Und als ich das gelesen habe, ich habe mich gefragt, ja, hat der Jesaja denn noch alle? Ich meine, wie kann der anfangen mit einem Loblied, wo nur 4 Verse später Gott ein Gerichtswort über seinen Weinberg spricht? Das passt doch nicht zusammen, oder? Das ist eine der Fragen, die wir auch in der Predigt heute noch mal genauer anschauen müssen, aber der Reihe nach. Ich möchte die Predigt mit euch in 3 Schritten angehen. Der erste Schritt: ich möchte euch Gottes guten Plan zeigen. Wenn man diesen Text zuerst liest und wenn man vielleicht diese Gerichtsworte so aufnimmt und erschreckt ist und die vor allem im Blick hat, dann besteht die Gefahr, dass man übersieht den guten Plan Gottes, der in diesem Text steckt. Und den möchte ich euch hier im ersten Punkt der Predigt heute zeigen. Im zweiten Punkt, da werden wir auch nicht drum rumkommen, wollen wir über dieses Gericht Gottes, das da angekündigt ist, nachdenken. Es gibt ja Menschen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Die machen zu, sobald über Gericht Gottes geredet wird, die wollen da gar nichts von hören, die würden am liebsten all diese Stellen aus der Bibel streichen. Und ich kann das auch verstehen. Aber heute nehmen wir mal allen Mut zusammen und wollen uns das anschauen und wollen versuchen, das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was hier gemeint ist mit dem Gericht Gottes. Und als dritten Punkt geht es um gute Frucht. Wir haben schon viel davon gehört. Ein Weinstock hat einen Sinn, nämlich er soll Frucht bringen. Und hier auch im Text wird es deutlich, der Weinstock, die Reben sollen gute Frucht bringen. Und darum geht es dann in dem dritten Punkt der Predigt. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, der gute Plan Gottes. Ich hatte schon gesagt, das Bild vom Weinberg ist ein Bild für das Volk Gottes. Und das Bild der Reben ist eben ein Bild für uns, für jeden von uns, also ein Bild für dich und für mich. Das heißt, wir sind Reben. Wir sind, das ist natürlich nur ein Bild, keiner von uns ist eine Rebe, wir sind alle Menschen, das ist nur ein Bild. Wir nehmen das nicht wörtlich, sondern das ist ein Bild, keiner ist eine Rebe, wir sind Menschen. Aber dieses Bild kann uns helfen, bestimmte Aspekte von unserem Menschsein zu verstehen und auch bestimmte Dinge über Gott zu verstehen und unser Verhältnis zwischen uns und Gott. Und deshalb dieses Bild vom Weinberg und deshalb wollen wir versuchen, dieses Bild etwas besser zu verstehen. Also, du bist eine Rebe, sagt unser Text, sagt Jesaja hier. Du bist keine Kirsche, du bist keine Banane, du bist eine Rebe. Das mag dir gefallen oder auch nicht, das ändert nichts an der Tatsache, du bist eine Rebe. Ja, aber was ist, wenn ich mich nicht als Rebe fühle, sondern vielleicht mehr als Pfirsich? Ist das nicht sogar diskriminieren, ja ausgrenzen, wenn ich jetzt plötzlich sage, wir sind alle Reben? Was ist mit denen, die lieber Pfirsich sein wollen oder Kirsche? Wäre es nicht einfacher, wir sagen einfach, wir sind alle Obst, dann kann immer noch jeder selbst entscheiden, was er sein will. Aber was ist dann mit denen, die gerne Kartoffel werden? Nein, das Bild der Rebe, was sagt uns das Bild? Eine Rebe kann gar nicht entscheiden, was sie sein will. Eine Rebe ist einfach nur eine Rebe. Eine Rebe ist eine Rebe. Und wenn eine Weinrebe versuchen wollte, Kirschen als Frucht hervorzubringen, dann können wir uns vorstellen, dann wird das früher oder später zu einer Frustration führen. Also, wir sind eine Rebe und wir sollen keine Kirschen hervorbringen, sondern Frucht, Weintrauben. Das ist das Ziel. Dazu ist die Rebe geschaffen. Das hat nichts mit Ausgrenzung oder Diskriminierung zu tun. So ist es einfach. Dass wir alle Reben sind, heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Ich habe euch ein Foto von einem Weinberg mitgebracht und ihr seht die verschiedenen Farben in diesem Weinberg. Das Bild von der Rebe beinhaltet auch eine Vielfalt. Wir sind alle unterschiedlich. Jede Rebe hat hier eine unterschiedliche Farbe. Man kann an der Farbe, ich bin kein super Weinexperte, aber die Weinexperten können an der Farbe von Weitem schon sehen, was da für eine Rebe steckt und es steht. Das heißt, das Bild der Rebe heißt nicht, wir sind alle gleich, Vereinheitlichung, sondern da ist in dem Bild steckt eine große Vielfalt, eine Individualität. Also, eine Rebe ist eine Rebe. Eine Rebe kann sich nicht aussuchen, was sie sein möchte. Sie ist eine Rebe. Und Gott sagt, du bist eine Rebe. Sei doch einfach das, wofür du geschaffen bist. Sei eine Rebe. Aber mehr noch als das. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Satz der ganzen Predigt. Also, jetzt bitte zuhören. Wenn ihr nur einen Satz aus der Predigt mitnehmen wollt, dann diesen, der jetzt kommt. Alle, die vielleicht schon gedanklich beim Mittagessen sind, eben zuhören für diesen einen Satz. Alle, die vielleicht gedanklich schon bei der Gemeindemitgliederversammlung sind, eben zuhören einmal für diesen einen Satz. Alle, die sich immer noch fragen, will der wirklich nur sein Handy aufladen oder hat das irgendwas mit der Predigt zu tun? Eben kurz zuhören, nur für diesen einen Satz, denn jetzt kommt der wichtigste Satz der Predigt. Du bist eine edle Rebe. Du bist eine edle Rebe, nicht irgendwie zweite Wahl, nicht irgendwie etwas, was noch irgendwie rumlag und Gott wusste nicht, was damit zu tun, pflanzen wir die mal ein. Du bist eine edle Rebe, das Beste vom Besten. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Wenn andere dir sagen oder dich spüren lassen, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist hässlich oder was auch immer, dann stimmt das nicht. Keiner hat das Recht und die Autorität, dir das zu sagen. Du bist eine edle Rebe. Vergiss das nicht. Und warum bist du eine edle Rebe? Ja, der Matthias hat das in der Predigt gesagt. Nein, das ist die falsche Antwort. Du bist eine edle Rebe, weil Gott selber dir das in seinem Wort zuspricht. Lass dir von niemandem anderen etwas einreden. Du bist eine edle Rebe. Und, genauso wichtig, rede dir selber nichts anderes ein. Wenn man manche Menschen sieht, wenn ich sie sehe, wie sie vielleicht sich äußerlich oder innerlich entstellen, wie sie sich manchmal hingeben wie billigen Landwein, dann frage ich mich, wissen sie, dass sie edle Reben sind? Du bist eine edle Rebe, vergiss das nicht und rede dir auch selber nichts anderes ein. Und vielleicht ist es so, vielleicht hast du dein Versagen vor Augen oder dein Scheitern oder hast Sünde vor Augen. Ja, das kann sein und Gott kann damit umgehen. Aber vergiss trotzdem nicht, du bist eine edle Rebe. Und vielleicht leidest du an Einschränkungen, die du hast und sagst, ja, aber ich bin zu groß oder ich bin zu klein oder meine Nase ist zu lang, meine Ohren zu groß oder meine Beine zu krumm. Das kann alles sein. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du eine edle Rebe bist. Und meint ihr, ich würde nicht lieber hier vorne stehen, ohne meinen Greiftremor, der meine Hände immer mal wieder zittern lässt? Ich würde auch lieber ohne Greiftremor hier vorne stehen. Aber Greiftremor hin oder her, das ändert nichts daran, dass ich eine edle Rebe bin. Und egal, was deine Einschränkung vielleicht ist, vergiss nie, du bist eine edle Rebe Gottes. Eine Rebe, eine Pflanzung an seinem Herzen, heißt es in unserem Text. Du bist eine edle Rebe am Herzen Gottes. Wir sind immer noch beim Punkt Gott, der gute Plan Gottes. Gott hat einen guten Plan mit uns Menschen und dieser gute Plan, der startet mit dir. Und der Plan ist gut, weil du eine edle Rebe bist. Und der Plan ist, dass du gute Frucht bringst, dass ich gute Frucht bringe, dass wir alle gute Frucht bringen, dass das zum Vorschein kommt, was eigentlich schon in uns drin ist. Und das kam in dem Clip ja auch gut raus. Eigentlich ist Frucht bringen gar nicht schwer. Das ist gar kein Krampf oder irgendwie, wo wir uns anstrengen müssen, sondern wir sollen eigentlich nur das soll zum Vorschein kommen und aufblühen, was schon in uns drin ist. Was Gott in uns hineingelegt hat. Und Gott hat alles getan, hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir gute Frucht bringen können. Und das sagt unser Text auch. Das Erste, was Gott gemacht hat, er hat uns auf einer fetten Höhe eingepflanzt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie bitte? Ich dachte immer, wenn Jugendliche sagen, also die Party gestern, die war total fett, oder wenn die sagen, die neue Hillsong Young and Free, die hat so fette Beats, dann dachte ich immer, das wäre Jugendsprache. Das stimmt gar nicht. Das hat der alte Luther schon vor 500 Jahren gesagt. Also an alle Jugendlichen hier, ihr dürft auch weiter fett sagen, ihr dürft auch hinterher sagen, Matthias, die Predigt war fett, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst wissen, ihr seid damit vollkommen old school. 500 Jahre. Das ist die Wahrheit. Ja, was kann ich machen? Also, Gott hat uns gepflanzt auf eine fette Höhe, den besten Platz, den es gibt. Aber noch mehr. Der Text sagt weiter, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm und grub eine Kelter. Gott hat alles wunderbar vorbereitet, dass wir, dass du und ich, dass wir Frucht bringen können. Und unser Text sagt auch, Gott hat Geduld, Gott wartet, Gott weiß, Frucht bringen, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Wachstumsprozess. Das ist der gute Plan Gottes mit dir. Und Gottes Plan ist so gut, dass jetzt in Vers 3 und 4 die sprechende Person wechselt. Hier spricht dann nicht mehr Jesaja, sondern hier spricht Gott direkt. Der Plan Gottes ist so gut, dass Gott jetzt selber uns sagt, so, jetzt entscheide du mal selbst. Jetzt sag mal ehrlich, hätte es noch irgendetwas geben können, was ich hätte besser machen können, damit du gute Frucht bringen kannst? Nein. Das ist natürlich eine rhetorische Frage von Gott, denn nein. Gott hat alles perfekt gemacht und perfekt vorbereitet, damit wir gute Frucht bringen können. Und siehe, es war sehr gut. Das hat Gott nicht nur am Anfang der Schöpfung gesagt, sondern das hat Gott auch gesagt am Tag deiner Geburt über dein Leben. Du bist eine edle Rebe. Siehe, es war sehr gut. Das ist der gute Plan Gottes. Punkt 1, dass wir Frucht bringen können. Und Gott hat alles dafür getan, dass wir Frucht bringen können. Kommen wir zum zweiten Punkt, das Gericht Gottes. Also, Gottes Plan ist gut. Wir sollen Frucht bringen. Er wartet auf gute Trauben, die kommen. Das Problem ist nur, die Reben bringen keine guten Trauben, sondern schlechte. Unser Text spricht von Rechtsbruch, von Schlechtigkeit, von Geschrei, von Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, Geschrei, Sünde verhindert in unserem Leben, dass wir Frucht bringen. Das sagt Jesaja zum Beispiel auch in Bezug auf dieses Bild vom Weinstock. Es gibt Rechtsbruch, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Schlechtigkeit. Statt eines Lobliedes ist Geschrei auf unseren Lippen, auf den Lippen der Menschen. Es gibt schlechte Frucht. Ich glaube, da stimmen wir schnell zu mit Blick auf die Welt. Wenn man sieht, was alles schiefläuft in der Welt, muss man sagen, ja, stimmt eigentlich. In Bezug auf uns selber fällt uns das oft schwerer, das einzugestehen. Dass Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Geschrei auf unseren Lippen ist, auf meinen Lippen, in unserem Leben, Sünde. Geschrei und Gemecker, ich glaube, das können wir ganz gut. Und ehrlich gesagt höre ich schon Leute sagen, ja Matthias, was erzählst du mir hier, ich wäre eine edle Rebe, ich wäre gepflanzt auf dem besten Platz, auf einer fetten Höhe. Du kennst ja mein Leben gar nicht. In meinem konkreten Fall sieht das ganz anders aus. Wenn du wüsstest, was ich habe durchmachen müssen, wenn du wüsstest, was bei mir schiefgelaufen ist im Leben. Wie kannst du behaupten, ich wäre eine edle Rebe und ich wäre am besten Platz von Gott eingesetzt worden? Das stimmt. Ich kenne dein Leben wirklich nicht. Trotzdem weiß ich und spreche dir hier von dem Text Gottes zu, du bist eine edle Rebe. Und ich weiß, es ist sehr schnell und sehr viel Gemecker und Geschrei auf unseren Lippen. Gott wartet auf gute Frucht und er umsorgt uns und tut alles, damit wir gute Frucht bringen können. Und was kommt raus? Schlechte Frucht. Wir haben bei uns zu Hause im Garten vor ungefähr 6 Jahren einen Pflaumenbaum gepflanzt. Ich muss euch gestehen, in all den 6 Jahren hat dieser Baum nicht eine einzige Pflaume hervorgebracht. Was die Sache noch schlimmer macht, der Apfelbaum im Garten des Nachbarn, direkt hinterm Zaun, der ungefähr zeitgleich eingepflanzt wurde, jedes Jahr hängt der voller Äpfel. Was mich persönlich ein bisschen ärgert. Allerdings, wenn ich wirklich ehrlich bin, macht das für mein Leben wirklich einen Unterschied, ob an meinem Pflaumenbaum jetzt Pflaumen hängen oder nicht, ob in diesem Jahr eine Pflaume kommt oder vielleicht erst nächstes Jahr oder gar nicht. Ja, ich hätte lieber Pflaumen, vor allem wegen des Nachbarns, aber wenn ich ehrlich bin, hängt in meinem Leben doch sehr wenig davon ab. Ich bin kein professioneller Pflaumenbaumanbauer, damit muss ich nicht meine Familie ernähren, dass da an dem Baum Pflaumen wachsen. Ich habe anderes noch im Leben zu tun. Eigentlich hängt davon nicht viel ab. Und das ist der Unterschied zwischen mir und Gott. Und das sagt uns auch das Bild vom Weinberg und von Gott als Weingärtner. Für Gott, dem Weingärtner, macht es schon einen Unterschied. Da ist das nicht egal, ob Frucht kommt oder nicht. Denn für einen Weingärtner ist sein Weinstock und sein Weinberg, das ist sein Haupteinkommen, das ist sein Hauptberuf. Ein Weingärtner hat nichts anderes zu tun, als sich darum zu kümmern und zu sorgen, dass sein Weinberg Frucht bringt. Für Gott macht es einen Unterschied. Für mich, ob jetzt Pflaumenbaum eine Pflaume hängt oder nicht, macht es keinen großen Unterschied. Für Gott macht es einen Unterschied. Das sagt uns das Bild vom Weingärtner, Gott als Weingärtner. Denn das ist sein Hauptberuf, uns zu umsorgen, dass wir Frucht bringen können. Und so, weil es für Gott einen Unterschied macht, kündigt Gott hier tatsächlich ein Gericht über den Weinberg an. Und er schreibt, und ich lese das nochmal vor: Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott spricht weiterhin von meinem Weinberg. Auch in dem Gerichtswort. Er gibt seinen Weinberg nicht auf. Gott sagt auch nicht, ach, scheiß Reben, ich steige auf Pfirsiche um, das schmeckt sowieso besser. Sagt er auch nicht. Gott steht weiter zu seinem Weinberg. Er steht zu uns und zu dem guten Plan, den er hat. Aber er kündigt Gericht an. Und wir fragen ja, wo ist denn da die Liebe Gottes? Was ist mit der Geduld Gottes, dass Gott wartet, was wir eben gehört haben? Wo ist das jetzt plötzlich geblieben? Gott kündigt ein Gericht hier an über seinen Weinberg. Und ich habe zwei Verstehenshilfen mitgebracht, die mir geholfen haben, dieses Gerichtswort etwas besser zu verstehen. Die möchte ich euch anbieten und vorstellen als zwei Verstehenshilfen. Und hier sind sie. Erste Verstehenshilfe. Bei diesem Bild geht es mir um das Glas oder den Becher, dass der an der Tischkante steht. Und wer kleine Kinder hat oder mal wie ich kleine Kinder hatte, das ist für mich eins der großen Rätsel, wenn kleine Kinder trinken und den Becher dann abstellen, warum stellen sie ihn immer ganz direkt an die Tischkante? So war es zumindest bei uns zu Hause. Und so kam es, dass ich ein paar Mal zu Hause folgendes prophetische Gerichtswort sprechen musste. Du, der Becher fällt gleich runter. Prophetisches Gerichtswort. Du, der Becher fällt gleich runter. Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das unseren Kindern gesagt? Vielleicht mit der Intention, hoffentlich fällt er jetzt runter. Ich habe es ja angekündigt, jetzt muss es auch wirklich passieren, damit ich recht hatte. Oder habe ich es gesagt, weil ich sagte, Mann, die Kinder, die hören ja überhaupt nicht. Jetzt musste endlich mal runterfallen, dann haben sie es davon und das muss ihnen ja endlich mal eine Lehre sein. Habe ich es deshalb gesagt? Nein. Der einzige Grund, warum ich dieses prophetische Gerichtswort gesprochen habe zu Hause, ist, damit das nicht passiert, was ich gesagt habe. Sondern, dass die Kinder lernen, den Becher in die Mitte zu stellen. In meinem Gerichtswort ist eine Sehnsucht von mir drin nach Umkehr von meinen Kindern, dass sie anders handeln. Da ist eine Sehnsucht danach drin, dass das, was ich eigentlich angekündigt habe, dass das runterfällt, dass das nicht passiert. Und so mit der gleichen Herzenseinstellung lese ich dieses Gerichtswort Gottes und die Gerichtsworte Gottes. In allen Gerichtsworten Gottes, wenn Gott Gericht spricht, dann ist das nicht eine Herzenseinstellung Gottes, dass Gott sagt, oh, ich bin Gott, ich habe es jetzt gesagt, jetzt muss es auch eintreten. Oder dass Gott sagt, ach, oh, diese blöden Menschen, jetzt kriegen sie endlich mal eine Abreibung und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Nein, in dem Gericht Gottes, in dem Gerichtswort steckt Gottes Sehnsucht drin nach Umkehr, steckt eine Umkehroption drin. Da steckt eine Sehnsucht Gottes drin, dass das so nicht eintreffen muss und eintreten muss. Gott möchte, dass wir lernen, dass wir es anders machen. Erste Verstehenshilfe, vielleicht hilft sie euch. Zweite Verstehenshilfe. Ich weiß, heute ist Sonntag, aber wir haben Mathe-Abi in der kommenden Woche. Vielleicht für alle die unter uns die Mathe-Abi haben, wie mein Sohn, einen kleinen Bonus hier und kleine Nachhilfe. Stell dir vor, du sitzt in der Prüfung und musst diese Aufgabe lösen. X minus 1 in Klammern zum Quadrat gleich 4. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du da dran gehen kannst. Entweder du weißt, wie man so eine Aufgabe umformt, dass hinterher irgendwie steht x gleich und dann steht dann da das Ergebnis. Oder du machst es so, wie ich es immer gemacht habe. Man setzt einfach mal, fängt mal an, für x einzusetzen und schaut mal, wo man hinkommt. Und dann kann man mal einsetzen, x gleich 1, 1 minus 1 ist 0, zum Quadrat ist 2, nee, ist nicht 4. Man setzt für x gleich 2 an, 2 minus 1 ist 1, zum Quadrat ist 1, nee, ist nicht gleich 4. Man setzt für x gleich 3 ein, 3 minus 1 sind 2, zum Quadrat ist 4, ist gleich 4. Und ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, man flippt innerlich aus, weil man das richtige Ergebnis hat. X gleich 3. Nee, in der Schule, zumindest so war es bei mir, man flippt natürlich nur innerlich aus, nicht äußerlich. Äußerlich ist man ganz cool und tut so, als wäre das eigentlich ganz normal und wäre ja klar gewesen und hätte man das so locker lösen können. Aber innerlich flippt man aus, man schreibt hin X gleich 3, man gibt's ab, man geht nach Hause und sagt, so, die Aufgabe habe ich in der Tasche, die Punkte, die nimmt mir keiner. Nach ein paar Tagen kriege ich die Arbeit zurück und bekomme nur die Hälfte der Punkte. Warum? Ich war so begeistert von meiner Lösung x gleich 3, dass ich vergessen habe, dass ich übersehen habe, dass diese Aufgabe noch eine zweite Lösung hat. Wenn ich für x gleich minus 1 einsetze, minus 1 minus 1 ist minus 2 zum Quadrat, ist 4 gleich 4. Was ich damit sagen will, so wie in der Mathematik es sogar sein kann, dass es mehrere Lösungen für eine Aufgabe gibt, so ist das auch in vielen Ankündigungen und Prophezeiungen der Bibel, so auch in unserer, dass es da nicht nur eine Erfüllung gibt, sondern dass es mehrere Erfüllungen geben kann. Was ich damit meine, schauen wir uns ein bisschen das Geschehen um Jesaja 5 an. Die Berufung Jesajas, die wird datiert um das Jahr 740 vor Christus. Das steht in Jesaja 6, also ein Kapitel nur nach unserem Weinberglied. Das heißt, unser Weinberglied steht zumindest im Jesaja-Buch davor. Es wird zwar immer überlegt, ist das wirklich chronologisch zu verstehen? Heißt das, dass es wirklich davor gesprochen oder kann das auch kurz danach gesprochen sein? Ist egal. Für uns heute sagen wir mal, das Weinberglied ist auch so um 740 vor Christus gesprochen worden. 140 Jahre später, im Jahr 600 vor Christus, ist das Volk Israel dann in das Exil nach Babylon verbannt worden. Und das war die erste Erfüllung dieses Gerichtswortes aus Jesaja 5. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden, dann hätten wir nur x gleich 3 gelöst. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu begeistert sind. Ja, wir haben die Erfüllung, Gott hat gesprochen, Erfüllung, alles klar, abgehakt, fertig. Dann hätten wir nur x gleich 3 gelöst. Denn das ist nur die erste Erfüllung. Es geht weiter. Und wir haben in der Lesung ja gehört, dass Jesus sich selber als der Weinstock bezeichnet. zeichnet und dieses Bild aufgreift. Und wenn das so ist, dass Jesus der Weinstock ist, dann fällt von Karfreitag, dann fällt vom Leiden und Sterben Jesu ein ganz neues Licht auf dieses Gerichtswort von Jesaja 5. Wenn Jesus der Weinstock ist, der Karfreitag am Kreuz umgekommen ist, dann erfüllt sich an Karfreitag im Leiden und Sterben Jesu dieses Gerichtswort Gottes zum zweiten Mal. Und wenn wir uns das genauer angucken, dann verstehen wir das vielleicht auch. Denn auch Jesus wurde kahl gefressen, sein Gewand wurde ihm abgenommen. Auch er wurde zertreten, wie es angekündigt ist. Er wurde gefoltert. Auch ihm sind Dornen gewachsen. Er hat eine Dornenkrone aufbekommen. Und auch über ihn hat es nicht geregnet, denn als er dürstete, hat er kein Wasser bekommen, sondern nur Essig. An Jesus vollzieht sich zum zweiten Mal und endgültig diese Gerichtsankündigung Gottes aus Jesaja 5. Und jetzt kommt's, weil Jesus ganz Mensch und ganz Gott war, deshalb erfüllt Gott und vollzieht Gott dieses angekündigte Gericht aus Jesaja 5 in Jesus an sich selbst. Dass Jesus am Kreuz dieses Gericht Gottes auf sich genommen hat, das war nur möglich, weil Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war, das ist nicht irgendeine theologische Spitzfindigkeit oder irgendwas für Christen, für Fortgeschrittene. Das ist eine ganz wichtige und fundamentale Aussage und Wahrheit. Karfreitag macht nur Sinn, wenn Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, dann wäre Karfreitag ein Mensch gekreuzigt worden und ein Mensch gestorben, wie es in der damaligen Zeit häufig der Fall war, einer unter vielen. Und dann hätte dieser Tod des Menschen Jesus am Kreuz nichts mit Jesaja 5 und nichts mit uns heute zu tun. Dass Gott seine Gerichtsankündigung in Jesus an sich selber vollzieht, ist nur denkbar und darin zeigt sich die Liebe Gottes. Gott kündigt hier Gericht an in Jesaja 5 und vollzieht dieses Gericht an sich selber in Jesus. Und das ist nur möglich, weil Jesus Mensch geworden ist und ganz Mensch und ganz Gott war. Kommen wir zum letzten Punkt. Wir wollten noch über die gute Frucht sprechen. Wenn wir heute diesen Text von Jesaja 5 lesen, im Jahr 2018, dann schauen wir praktisch zurück und dann schauen wir mit dem Wissen um die Ereignisse von Karfreitag, um das Wissen der Erfüllung dieser Gerichtsankündigung mit der Verbannung im Exil, schauen wir zurück auf dieses Weinberglied vom Jesaja. Und wir sehen auch heute, ja, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Rechtsbruch, es gibt Schlechtigkeit in dieser Welt, ja, sogar in unserem Leben. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung ist Gottes Gericht vollzogen und hat Gott, weil er uns liebt und weil wir edle Reben sind, die an seinem Herzen hängen, hat Gott diese Gerichtsankündigung an sich selber vollzogen. Durch Jesu Tod und Auferstehung können wir deshalb auch Vergebung für unsere Schuld und für unser Versagen bekommen, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen. Denn es gilt weiterhin, der gute Plan Gottes gilt weiterhin. Wir sind edle Reben und wir sind dazu da, gute Frucht zu bringen. Das ist der Plan Gottes. Die Frage ist, wie geht das? Wie können wir gute Frucht bringen? Was können wir denn als Reben schon tun? Das Erste, was ich nennen möchte, ich glaube, es ist wichtig, dass wir annehmen und akzeptieren, dass wir edle Reben sind. Ich habe das Gefühl, das fällt uns manchmal schwer, das wirklich anzunehmen und zu akzeptieren. glaube, das Erste, was wir tun müssen, um Frucht zu bringen, ist, das wirklich anzunehmen. Aber dann gibt es auch einen Schlüssel dafür, wie wir Frucht bringen können. Und dieser Schlüssel liegt in Jesus selbst. Denn Jesus hat im Kreuz nicht nur dieses Gerichtswort Gottes getragen, sondern er sagt uns in Johannes 15 auch selber, wie wir Frucht bringen können. Johannes 15, Vers 5. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Um Frucht zu bringen, was können wir tun? Wir können an Jesus bleiben. Und ich finde toll, wie hier Johannes 15 Jesaja 5 ergänzt. Wir sehen, Altes und Neues Testament erzählen eigentlich die gleiche Geschichte. Man könnte sagen, vom Neuen Testament her komplettiert sich eigentlich dieses Bild, was wir hier in Jesaja 5 bekommen. Das Neue Testament komplettiert das Alte. Jesus hebt das Alte Testament nicht auf, er erfüllt es. Frage ist, wie können wir bei Jesus bleiben? Bei Jesus bleiben, das ist anscheinend der große Trick, um Frucht zu bringen. Wie können wir an Jesus bleiben? Und jetzt schaue ich mal eben nach meinem Handy. Das müsste in der Zwischenzeit hoffentlich einigermaßen aufgeladen sein. Ja, 98% geht doch. Ich frage euch nämlich, wie bleiben wir an Jesus? Wie ein Weinstock oder wie ein Handy? Reicht es uns, mal eben aufzuladen und dann hält es mal wieder für eine Zeit? Ich fürchte, dass wir oft so ein Verständnis haben. Ich gehe eine Stunde in Gottesdienst, einmal mit Gottes Kraft aufladen und dann hält das schon wieder für eine Woche. Merkt ihr, das ist, und da hilft uns dieses Bild vom Weinstock, von der Rebe, merkt ihr, das ist nicht das Bild der Rebe und des Weinstocks. Die Rebe ist immer und kontinuierlich mit dem Weinstock verbunden und so können und sollen wir auch immer mit Jesus verbunden bleiben. Bei allem, was du in der kommenden Woche tun wirst, kannst du mit Jesus verbunden bleiben. Bei deinen Meetings, in der Arbeit, wenn du einen Ausflug vielleicht machst am 1. Mai, selbst in der Gemeindemitgliederversammlung, jetzt nach dem Gottesdienst, du kannst immer, ob du Sport machst oder dich mit Freunden triffst, du kannst und sollst immer mit Jesus verbunden bleiben. Du bist eine edle Rebe, die immer mit Jesus verbunden ist. Und Jesus ist bei dir bei allem, was du in der kommenden Woche machen wirst. Und deshalb schlage ich vor und bitte euch, lasst uns nicht mit Jesus verbunden sein wie ein Handy, nur mal eben aufladen, dann wird es schon wieder halten, sondern lasst uns verbunden sein wie ein Weinstock, wie eine Rebe am Weinstock. Damit komme ich zum Schluss. Gottes guter Plan gilt immer noch. Wir können und sollen Frucht bringen, denn wir sind edle Reben und wir liegen Gott am Herzen. Und Gott hat alles getan, damit wir Frucht bringen können. Sogar Jesus ist dafür gestorben, dass wir Frucht bringen können. Und deshalb können wir gute Frucht bringen und wir brauchen dazu nichts anderes zu tun, als mit Jesus verbunden zu bleiben. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, können wir wirklich wie Jesaja ein Lob- und Freudenlied anstimmen und in ein Lied einstimmen und Gott den Weingärtner loben und ihm danken. Amen. Und das wollen wir jetzt auch tun, Gott loben und danken mit dem nächsten Lied, wo auch nochmal ja, einfach der gute Plan Gottes beschrieben wird. Ich sehe das Kreuz. Wir singen gemeinsam.